herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen Montagabend. Ganz herzlich willkommen bei Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Unser Gast ist ein begeisterter und leidenschaftlicher Physiker. Er war da Generaldirektor, wo jetzt mittlerweile 100 Millionen Menschen mit großen Augen zu Besuch waren. Wir machen heute einen Ausflug in das Deutsche Museum, was eigentlich jeder kennt. Das Deutsche Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik in München. Professor Wolfgang Heckel ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Lieber Professor, ganz herzlich willkommen.
Dankeschön.
Sagen Sie, Habilitation in Experimentalphysik. Das ist Ihre Habilitation gewesen. So, und da haben Sie nun einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde erreicht mit Ihrem Werk. Wie haben Sie es geschafft und wie sieht das aus? Wie muss man sich das vorstellen, das kleinste Loch der Welt zu bohren?
Das ist eigentlich ein Zufall gewesen. Ich habe bei meinem...
Hier, im Grunde, wir haben es auch hin.
Ja, hier ist es.
Hier ist es. Hier
man sieht es ja auch, da fehlt ein Atom.
Da fehlt es, ja, guck mal, da ist es.
Rastertunnelmikroskop meines Doktorvaters, Gerd Binnig, hat einen Nobelpreis gekriegt für das Rastertunnelmikroskop, habe ich Atome abgebildet und dann bin ich mit der Spitze, die das macht, zu nah an ein Atom rangekommen und dann hat das Atom rausgeschossen. Und das ist... haben wir dann an Guinness Book of Records geschickt. Da haben die gesagt, wonderful, Mr. Heckel, but how did you drill this hole? Wie haben Sie das Loch gebohrt? Habe ich gesagt, da habe ich eine Spitze genommen, das Rastertunnel ganz genau erklärt. 6 Wochen später kam wieder ein Brief. But which drill did you use? Welchen Bohrer haben Sie benutzt?
Welche Größe war das?
Ja, genau. Und dann habe ich nur einen Satz geantwortet. Of course, in order to drill an atomic hole, I used an atomic drill.
So.
Um ein atomares Loch zu bohren, habe ich natürlich einen atomaren Bohrer benutzt.
Logisch.
Und seitdem bin ich im Guinness Book der Rekorde seit 1993 eingetragen, weil das geht nicht schneller. Kleiner. Man sieht aber, dass man Atome sehen kann und mit Atomen arbeiten kann. Das ist die Basis der Nanotechnologie.
Ja.
Und darüber habe ich sozusagen promoviert und danach habilitiert bei Professor Henstein in der Quantenoptik. Ja. Und da ging es sozusagen los mit Naturwissenschaft und Öffentlichkeitsarbeit. Denn man muss die Dinge ja erklären. Ja,
wie passiert das, dass man da ein Atom raussprengen kann im Endeffekt? Ja. Wie funktioniert das Ganze? Wie kommt das, wie hängt das zusammen? Und was hat man möglicherweise auch für Nutzen davon?
Naja, der Nutzen ist, dass man natürlich atomar schreiben kann, atomar speichern kann. Die Null ist sozusagen das fehlende Atom. Das Atom ist die Eins und dann hat man sofort ein duales System, mit dem man speichern kann. Ja? Kann man 1000 Terabyte pro Quadratzentimeter speichern.
Das ist ja die digitale Welt, die ja nur aus Nullen und Einsen besteht.
Ja, Leibniz hat die ja erfunden. Da kann man sich streiten darüber, ob das sozusagen ein Glücksfall für die Menschheit war oder nicht. Angesichts der sozusagen digitalen Zeiten, in denen wir heute leben, mit all den sozialen Medien und all den Vor- und Nachteilen, möchte ich mal sagen, auf KI kommen wir ja vielleicht noch zu sprechen.
Also Sie sagen interessanterweise, das war eigentlich die schlimmste Erfindung der Menschheit.
Naja, das Digitale.
Das lassen wir mal im Raum stehen.
Ja.
Weil wir möchten auch ein bisschen natürlich auch Spannung erzeugen. Werden wir gleich noch drüber sprechen. Wir haben viele Themen, die wir beide beackern können heute. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend unser Gast sind.
Danke für die Einladung.
Dankeschön. Und es gibt ja auch so etwas wie Kontogebühr und da müsste das ja eigentlich von bezahlbar sein. So, anderes Thema. Wir reden jetzt über Technik, die begeistert. Und zwar ist bei uns der ehemalige Generaldirektor des Deutschen Museums in München, Professor Wolfgang Heckel. Ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Bevor wir in die Tiefe, in Technik zum Anfassen und Verstehen hineingehen, gibt es ein kurzes Porträt über Sie und Ihre Arbeit von Christine Donau.
Er kennt jeden Winkel im Deutschen Museum. Professor Wolfgang Heckel. 21 Jahre leitete er das erfolgreichste Museum Deutschlands. Eine Sammlung technischer Meisterleistungen im Herzen von München. Und das bereits seit genau 100 Jahren. Das Museumskredo von Wolfgang Heckel?
Spaß zu haben und den Geheimnissen der Natur auf die Schliche zu kommen.
Wissensvermittlung in Sachen Wissenschaft seine Herzensangelegenheit. Der Biophysiker kreierte einst mit dem Rastertunnelmikroskop das kleinste Loch der Welt. Selbstverständlich mit Eintrag ins Guinness-Buch. Der Überflieger mit einem Abischnitt von sagenhaften 0,8 repariert noch dazu für sein Leben gern. Auch als Künstler hat er sich einen Namen gemacht. Noch dazu ist der charismatische Mister Vielseitig ein gefragter Gesprächspartner. 11 Jahre bereicherte er den Stammtisch des Bayerischen Rundfunks. Heute veredelt er das rote Sofa. Der universelle Professor Wolfgang Heckel.
Sozusagen auch ein Kollege vom Stammtisch in Bayern.
Sozusagen.
Als Co-Moderator in dem Fall sind
sozusagen,
Sie gewesen.
Ja. Jahrelang. Ne? Mit Helmut Marquardt und Dieter Hanitsch, das war toll.
Und die große Leidenschaft ist aber die Technik, logischerweise. Und Sie waren 21 Jahre Generaldirektor. Und es ist Ihnen jetzt kurz vor der Pensionierung, ist es Ihnen gelungen, die 100-millionste, in dem Fall war es eine Besucherin. Erzählen Sie diesen Moment. Wer war das und was war das für ein Moment?
Ein kleines Mädchen tatsächlich mit der Familie, ein 9-jähriges Mädchen.
Ja.
Und die hat schon eine Funklizenz. Und das war natürlich wunderbar passend. Der bayerische Ministerpräsident waren da, der bayerische Wissenschaftsminister. Und wir haben sie alle drei, haben das kleine Mädchen mit Familie hochleben lassen. Sie darf jetzt eine Nacht im Museum verbringen. Und die wird ihr Leben lang diesen Besuch dann im Deutschen Museum nicht vergessen. Sie wird garantiert Physikerin, Chemikerin, Maschinenbauerin oder ein Mitglied der Gesellschaft, die sich um die Zukunft Sorgen macht. Denn die Zukunft hängt auch von uns, von der Technik ab.
Ja, und von der Begeisterung, die wir alle für Technik empfinden. Und Begeisterung steht im Gegensatz zur Ablehnung. Das darf man immer nicht vergessen. Wir dürfen keine Angst haben vor Technik, sondern wir müssen sie kritisch prüfen, aber so begeistert
Also man muss natürlich immer dieses zweiseitige Schwert sehen von Technik, wissen wir alle. Ein Messer kann man benutzen, um jemanden umzubringen. Man kann aber ein Messer auch benutzen, auch schon diese Erfindung sozusagen hat eben zwei Seiten. Und es kommt auf den gesellschaftlichen Diskurs an, wie wir mit Technik umgehen. Und das ist die Hauptaufgabe des Deutschen Museums, anhand von, wie Sie so schön auch vorhin gesagt haben, Meisterwerken zu zeigen, was Technik, Erfindungen, großartige Menschen, die dahinter stehen, auch für die Menschheit, für den Fortschritt, für unser aller Wohlergehen gebracht haben. Aber welche sozusagen destruktiven Möglichkeiten auch dahinter stecken können, das sehen wir, wenn wir die Weltlage heute betrachten.
Ja, natürlich.
Wir sind nicht naiv technisch. Ja. Wir müssen aber Menschen in der Lage versetzen durch Kenntnisnahme. Und wir haben im Jahr ungefähr 1,5 Millionen Besucher, in die Lage versetzen, mitzudiskutieren, mitzureden, mit darüber abzustimmen, wie soll meine Zukunft aussehen. Ob es im digitalen Raum ist, ob es in der Gesundheitsvorsorge ist, alles hat ja mit Technik zu tun, ob es in der Medizin ist, ob es im Weltall ist.
Ne? Allein rund um uns herum, die Technik in den Kameras, in der Regie, die Technik mit den Lichtern, unsere Mikrofone, die wir haben, das sind alles Dinge, die Menschen erfunden haben, die Menschen sich ausgedacht haben und in die Realität umgesetzt haben. Und so vieles sieht man davon im Deutschen Museum. Vielleicht geben Sie uns mal noch mal so ein paar Zahlen, um einfach mal so die Dimension zu sagen. Also 100 Millionen Besucher haben wir schon drüber gesprochen.
Ja. Ne? Die 100 Millionste Besucherin seit Eröffnung 7. Mai 1925 durch Oskar von Miller an seinem 70. Geburtstag, 100 Jahre später, fast genau 100 Jahre später, durften wir unsere 100 Millionste Besucherin begrüßen. Und wir sind das bestbesuchte Museum in Deutschland mit etwa 1,5 Millionen Besuchern im Jahr. Wir haben ungefähr 60.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Wir haben Dependancen in Bonn. Wir haben eine Dependance in Nürnberg, das Zukunftsmuseum, wo nur Prototypen der Zukunft zur Diskussion gestellt werden, wo Menschen sozusagen, hier sieht man.
Wir fliegen mal durch, ne?
Kleinen Rundgang, über 50 unterschiedliche Abteilungen, von der Schifffahrt über die Raumfahrt, von der Physik über die Chemie, an der Isar gelegen. Wunderschöner Standort. Wir fliegen jetzt hier in die Agrarwissenschaft. Letztes Jahr war Bill Gates bei uns gewesen. Der wollte die neue Gesundheitsausstellung sehen, hat gehört davon. Hier sind wir immer noch in der Agrartechnik. Woher kommen denn unsere Lebensmittel her? Wie ist die Zweischneidigkeit des Schwertes einer intensiven Bewirtschaftung unserer Erdoberfläche? Woher kommen die Ressourcen? Hier sind wir in der Gesundheitsausstellung, das Herz. Hier gehen wir entlang eines Menschen sozusagen.
Und auch viele Dinge zum Anfassen dabei.
Immer experimentieren. Wir haben über 80 Experimentierstationen im Haus. Wir haben Lötkurse, wir haben DNA-Isolierkurse für Schulklassen. Wir sind ein Haus, schon im Sinne von Oskar von Miller, er hat immer gesagt, wir müssen eine Mischung sein zwischen Volksbildungsstätte und Oktoberfest.
Was mich interessiert, Made in Germany ist ja ein Begriff, über viele, ja,
war ja ursprünglich ein negativer Begriff. Ne?
Ursprünglich von ein negativer Begriff von den Engländern, um zu sagen, ne, das ist Made in Germany, kauft das nicht.
Ja, genau.
Es hat sich als durch die Qualität halt durchgesetzt.
Jawohl.
Ist Made in Germany immer noch so ein Anziehungspunkt für viele ausländische Gäste auch in dem Museum?
Ja, wir haben also fast 50% der Besucher sind nicht aus Bayern oder nicht aus Deutschland, muss ich sagen.
Ja,
Bayern ist natürlich der Mittelpunkt der Welt, müssen Sie mir jetzt schon...
Also wenn ein Hamburger hinkommt, der zählt als Ausländer.
Jawohl, ja, also ja. Wir können nicht anders. Ne?
Ist ja logisch.
Wir sind schon international eine Marke. Im Grunde kennt uns jeder Mensch auf der Erde, fast jeder Mensch, auch durch den natürlich Auftritt im Internet, durch die sozialen Medien, die das heute machen. Wir haben ja virtuelle Rundgänge zum Beispiel durchs Museum, weil nicht jeder Mensch, nicht jedes Kind, was weiß ich, in armen Ländern, kann ins Deutsche Museum reisen. Aber es kann die Bildungsangebote trotzdem ein Stück weit wahrnehmen. Am liebsten ist uns der haptische Besucher, der wirklich kommt, der die Exponate anschaut, der sie begreift, auch zum Teil mit wörtlich gemeint. Also die Drehimpulserhaltung, die Sie gerade erwähnt haben, da haben wir ein Experiment dazu, schon seit Eröffnung, seit 1925.
Das war auch eines Ihrer ersten Experimente,
genau,
was Sie da gemacht haben. Ne?
Als Schulklasse, man
kommt ja
als Schulklasse.
Sagen, ne? Ja.
Und man hat nie verstanden, wenn der Lehrer an die Tafel schreibt, Drehimpulserhaltung, irgendwie mathematische Formel. Wenn man es aber mal gemacht hat, auf dieser drehenden Scheibe, die Pirouette der Eiskunstläuferin sozusagen, dann ist vollkommen klar, worum es geht. Ja? Und das ist ein Naturgesetz und damit habe ich Erkenntnis gewonnen über die Natur. Und etwas Wunderbares, etwas Tolleres gibt es nicht für den kleinen Menschen. Einstein hat immer gesagt, wir haben erst die erste Seite im Kochbuch des Alten aufgeschlagen. Aber wir sind zur Erkenntnis fähig. Es gibt so ein schönes Buch, Subtle is the Lord, but not evil. Das bedeutet, die Naturgesetze sind schon toll, wunderbar, fast unbegreiflich, aber ein wenig durch unsere forschende Tätigkeit können wir das Geheimnis der Natur entlocken. Und das ist das Spannendste, was es gibt auf dieser Erde.
Ja, hat auch was mit Sinnhaftigkeit vom Menschsein zu tun.
Natürlich.
Zu erfahren, was ist da los.
Ja, auch, dass wir eingebettet sind in dieses Universum. Das
ja, natürlich.
Spürt man ja.
Das will man ja aber auch begreifen.
Ja, eben.
Will es ja
irgendwie
begreifen. Ja. Gerade als Physiker hat man ja auch möglicherweise
drücken
ganz
Sie nur
andere.
Zwei Magnete gegeneinander, die gegenseitig gepolt sind. Ne?
Ja.
Und dann versuchen Sie, die Magnetkraft zu verstehen. Oder warum ein Stein zu Boden fällt, ja, all diese, oder die Pendel-Experimente.
Da erinnere ich mich noch an Newton.
Wir haben ein Foucault'sches Pendel.
Das ist ein Newton'sche Gesetz.
Ja. Ja,
deswegen mit dem Stein und so weiter.
Jawohl.
Mit dem Drehimpuls, das muss ich übrigens noch mal ganz kurz aufklären, das hat damit zu tun, also wenn man sich dreht und eine Masse nach außen hält und die während des Drehvorgangs nach innen zieht, dann verstärkt sich dieser Drehimpuls.
Genau.
Kann man so sagen. Deswegen ist also der Eiskunstläufer bei der Pirouette, zieht er die Arme auch, denn er ist so, zack, zack, ran und wird dann dadurch immer schneller.
Ich meine, wir zwei werden wahrscheinlich nicht in der Lage, so tolle Pirouetten hinzulegen, aber wir verstehen das Prinzip, weil wir wunderbarerweise die Mathematik haben, die so ein Naturgesetz beschreiben kann. Ist ja auch schon erstaunlich, nicht?
Und schon sind alle Fans von Mathematik. Das darf man, es sind nicht nur pure Zahlen, es ist Verständnis, was hinter der Mathematik steht.
Sie müssen sich mal überlegen, wieso hat der Herrgott oder wie auch immer die Welt so gemacht, dass ich in einer einfachen Formel, zum Beispiel E ist gleich mc Quadrat, kennt ja jeder, Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat, also die Weltformel, die zum Beispiel für die Atomenergie zuständig ist. Wieso hat der Herrgott die Welt so gemacht, dass man mit drei Buchstaben und einem Malzeichen und einem Ist-Gleichzeichen so einen prinzipiellen Naturvorgang, der in der Sonne immer abläuft, der uns die Energie liefert und so weiter, beschreiben kann. Das ist doch unbegreiflich erstaunlich. Und wenn ich dem nachspüren kann und wenn ich als kleines Kind, als Mädchen, als Junge ins Deutsche Museum gehe und meine Begeisterung daran finde, dass ich den Dingen auf die Spur gehe, wie viele Nobelpreisträger uns übrigens gesagt haben, ne? Benjamin List zuletzt, Chemie-Nobelpreisträger, habe ja nur Chemie studiert, weil ich immer beim Urlaubszwischenstopp in München nach Italien mit meinen Eltern in der Chemieabteilung meine Freude gefunden habe.
Herrlich. Wir gehen jetzt ins Museum. Ich will Sie nicht in Ihrer Begeisterung aufhalten, auf keinen Fall. Aber ich liebe diese Begeisterung, muss ich sagen. Wir werden gleich über ganz viele andere Themen sprechen. Auch nochmal Faradayscher Käfig ist ja auch sowas. Und auch mit Astronauten sollten wir uns noch beschäftigen.
Jawohl, gleich.
Ne? Vorher gehen wir mal ins Museum rein. Und zwar, wir machen einen Blick auf die Historie des wahrscheinlich berühmtesten Museums dieser Welt. Vielleicht, auf jeden Fall in Deutschland, Andreas Moll zu Besuch im Deutschen Museum.
Hier ist jeder herzlich willkommen im Deutschen Museum in München. Eine Schatzkammer nicht nur der deutschen Wissenschaftsgeschichte, wie man dem Namen nach meinen könnte. Nein, hier sind auch jede Menge internationaler technischer Meisterwerke zu finden. 18 Kilometer Strecke müsste man als hochmotivierter Besucher laufen, würden alle Ausstellungsräume aneinandergereiht. Mehr als 60 Abteilungen umfasst die Sammlung mittlerweile, von der Raumfahrt über Landwirtschaft bis zur Medizintechnik. Die letzten 21 Jahre hat Professor Wolfgang Heckel die Geschicke des Megamuseums gelenkt.
Wir sind in der glücklichen Lage, diese historischen Exponate überhaupt gesammelt zu haben. Mhm. Wir sind das Haus in Deutschland, was naturwissenschaftlich-technisches Kulturgut im Original sammelt, aufbewahrt, beforscht und ausstellt.
Besonders stolz ist man hier auf Originale wie das erste Motorflugzeug der Gebrüder Wright. Das startete bereits 1903 durch, 22 Jahre vor der Eröffnung des Deutschen Museums. Die wurde 1925 mit einem Festzug durch München gefeiert. Gründer und Ingenieur Oskar von Miller haben wir Deutschlands erfolgreichstes Museum zu verdanken. Er galt als genialer Menschenfänger, der sich darauf verstand, mit Ausdauer den ersehnten Objekten nachzujagen. In den vergangenen 100 Jahren haben mehr als 100 Millionen Menschen sein Werk besucht. Einer der vielen Ausstellungsdauerbrenner, das nachgebaute Bergwerk.
Meine Damen und Herren, in der Abteilung Bergbau findet jetzt eine Führung statt.
Momentan ist ein Besuch unter Tage allerdings nicht möglich. Das Deutsche Museum wird seit 10 Jahren general überholt, Bergwerk inklusive.
Boah, so eine Schinderei.
Oh ja, ein 750 Millionen Euro Mammutprojekt. Kreativität ist gefragt, denn um manches Exponat muss drumherum renoviert werden. Wie beispielsweise ein historisches Segelschiff.
Das ist die ehemalige Schifffahrtsausstellung. Hinter dieser überdimensionierten Kiste ist ein großer Holzsegler. Der steht da drin und ist verpackt, eingetütet, wird zurzeit auch innerhalb seiner Einhausung stabilisiert, kann aber nicht entfernt werden, weil der einfach zu groß ist und der wird es nicht überleben. Ja? Also müssen wir unsere ganze Baumaßnahme außenrum machen.
In 3 Jahren soll alles komplett schick sein. Schon jetzt strahlen viele Ausstellungsräume in neuem Glanz. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 1,5 Millionen Neugierige. Mitmachen und Staunen gehört hier zum Konzept. So wie hier die Vorführung des künstlichen Minensuchhundes in der Robotikabteilung.
Ich bin ja selber ganz begeistert eigentlich von solchen Experimentalsachen. Und möchte ich auch, dass die Leute auch davon ganz begeistert sind und dann versucht man ihnen auch ein bisschen den Spaß daran mitzuvermitteln, dass Physik nicht einfach Sachen berechnen ist zum Beispiel.
Ganz im Sinne von Gründer Oskar von Miller, der einmal sinngemäß sagte, was ich erreichen möchte, dass die Leute zu uns hereinströmen, wie in die Buden auf dem Oktoberfest. Ja, Mai, herzlichen Glückwunsch zu 100 Jahren Rummel auf der Museumsinsel in München.
Man hat Lust, da jetzt sofort nach München zu fahren und sich da einiges anzuschauen. Vor allen Dingen, weil es immer eine lebendige Ausstellung ist. Die Technik geht ja immer weiter und muss ja auch immer wieder weiter abgebildet werden.
Ja, ja. Ja? Das ist ja ein Problem in einem Museum, dass man sozusagen dann auch Altes mal wieder ins Depot schaffen muss.
Der Faradaysche Käfig ist gerade im Depot, kann das sein?
Er wird erneuert.
Okay.
Ja.
Okay.
Sicherheitstechnisch auch aufgemöbelt und so weiter.
Weil das aber er ist kommt ja, wieder. Ich wollte sagen, das ist ja eines der Highlights. Ich kann mich daran erinnern, mit der Schule war ich im Deutschen Museum. Faradayscher Käfig.
Und die Sie Blitze lernen, zucken. Dass Sie im Auto sicher sind, weil sie eine Metallkugel um Sie herum hat. Und Sie lernen auch, wenn Sie tiefer hineingucken, dass Elektronen sich abstoßen. Also auf der Außenhaut des Autos sich bewegen und nicht ins Innere reinkommen. Selbst wenn das Auto von einem Blitz, also von Elektronen, von Strom getroffen wird.
Das ist irgendwie, haben wir in der Schule früher immer sofort gelernt, wenn es gefährlich wird, Blitz und Donner am besten, am sichersten ist man aufgehoben im Auto, wegen der Isolation mit den Gummireifen und des Faradayschen Käfigs drumherum. Als Generaldirektor des Deutschen Museums, da stellt man sich doch möglicherweise mal die Frage, welches ist eigentlich die wichtigste technische Erfindung überhaupt? Ist eine, glaube ich, eine ganz schwierige Frage, die man wahrscheinlich nicht beantworten kann. Aber vielleicht haben Sie da eine Idee.
Also ich war mal in einer Show von Kerner gewesen. Mhm. Da war genau dieses die Frage. Reinhard May war auch dabei und so. Und rauskam durch Voting der Menschen dann auch, die angerufen haben, das Rad.
Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, das Rad.
Das Rad wurde von der Natur so gut wie nie erfunden. Und was ist das Charakteristische eines Rades? Die Erfindung, wissen viele Menschen nicht. Das ist die Erfindung der Achse.
Okay, weil das Rad muss sich auf
Stein
etwas bewegen.
Haben wir gerollt. Das ja. gab's. Aber die Achse, die ist es. Ja? Das ist eine Menschheitserfindung. Das hat die Natur nicht erfunden. Viele andere Dinge hat die Natur erfunden. Zum Beispiel Winglets bei den heutzutage auch Flugzeugen, ja, Strömungsprofile, nanobeschichtete Oberflächen, solche Dinge. Ich habe damals allerdings in der Sendung gesagt, weil mir das ein Anliegen war, die Wassertoilette.
Die Wassertoilette
mit Wasserspülung.
Das darf man gar nicht mal so unter den Scheffel kehren, weil dadurch ist natürlich hygienisch.
Hat ja sich klar, sehr hat viel uns getan. Aus dem...
Ne? Aus dem Mist Schlamassel sozusagen.
Des Mittelalters ja. gebracht. Ne?
Früher lief das einfach auf der Straße. Das ist
eine absolute Hygienemaßnahme. Und vielleicht kann ich es berichten, das war für mich auch wichtig, weil meine damalige Freundin gesagt hat, die Toilette, da ist sicher die Dichtung, kannst du die mal, ne? Bei mir in der Wohnung. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin Physiker, so einfach mache ich das nicht. Ne? Ich habe die Toilette drei Tage lang zerlegt, ne? Das archimedische Prinzip, ja, das ist toll, ne? Auch alles verstanden also und so weiter. Ne?
Gleichgewicht von Wasserkräften,
ja, und sie hat natürlich schon Kraft gelacht. Ne? Ja, ja, Auftrieb, ne? Ein Körper verdrängt so viel Wasser, wie das von ihm verdrängte Wasser erfährt, so viel Auftrieb, so. Wie das von ihm verdrängte Wasser wiegt. Ja? So. Warum schwimmt etwas.
Ja, logisch.
Ne? So. Und nach drei Tagen habe ich gesagt, Heureka, ich hab's. Es ist die Dichtung. Meine Frau, hat gesagt, das habe ich dir doch gleich gesagt. Aber ich habe es geschafft, drei Tage bei ihr zu übernachten.
Sie haben bei sich im Museum, haben Sie auch viel, haben wir eben gerade schon gesehen, zum Thema Weltall. Heute ist ja zum Beispiel 21. Juli 1969.
Mondlandung.
Ne? Das sind jetzt also 56 Jahre ja. Mondlandung.
Jawohl.
Neil Armstrong haben Sie selber getroffen.
Jawohl, einmal habe ich ihn getroffen, habe mir die Hand zwei Wochen nicht gewaschen danach.
Selbstverständlich.
A small step for a man, a big leap for mankind, hat er ja gesagt. Und noch was noch viel besser ist, ich habe zum 50. Jahrestag der Mondlandung ins Deutsche Museum zu einer Veranstaltung Charlie Duke eingeladen. Und Charlie Duke ist auch einer der...
72.
72, 12 Männer, Apollo 16, mit dem Rover rumgefahren. Mhm. Und Charlie Duke hat den Neil Armstrong damals runtergesprochen. Und er hat uns die Geschichte erzählt, dass das fast schief gegangen wäre. Denn der Eagle, die Landefähre...
Der Eagle ist landed?
Ja, aber er hat den Landepunkt nicht gefunden. Und dann haben die noch für 16 Sekunden haben sie noch Treibstoff gehabt. Und da hat der Charlie Duke erzählt, und man hätte die Nadel fallen hören können in Houston im Kontrollzentrum. Und dann hat der Charlie Duke als Capcom zu ihm, der den Sprachverkehr aufrechterhalten hat, gesagt, switch to manual steering. Also schalte um auf manuelle Steuerung. Und das hat die ganze Apollo-Mission gerettet. Wenn das schiefgegangen wäre schon.
Ja, das waren ja diese verheerenden Sekunden, die dann noch übrig geblieben sind, weil die mussten ja auch wieder zurück.
So ist es.
Das
der Treibstoff
da muss ja noch,
ne? Sie haben noch Treibstoff für 60, weil die ständig...
Es gibt noch einen anderen Astronauten, den Sie kennen, sogar sehr gut kennen.
Jawohl.
Ulrich Walter, hier ist er. Ja.
Lieber Wolfgang, wir sind nun seit über 20 Jahren wirklich sehr gut befreundet. Woran liegt das? Weil es Freundschaften gibt, da passt wirklich alles wunderbar zusammen. Und wir haben gemeinsame Interessen. Zum Beispiel feiern wir seit einigen Jahren zusammen deinen Geburtstag hier in Italien. Hier ein Bild. Aber wir reparieren auch gerne. Hier ein Bild, wo wir einen Röhrenfernseher gemeinsam reparieren. Das machen wir auch bei dir zu Hause. Bei einem, manchmal auch bei zwei Glas Wein, Rotwein. Und hier, das ist mein Lieblingsbild.
Oh je.
Hier ein Bild nach einer Nachtwanderung zu Silvesterabend in der Partnachtklamm. Und da hat sich beim Eis hingelegt und deswegen hast du all diese vier Pflaster im Gesicht. Wie du siehst, eine wunderbare Freundschaft und ich freue mich auf die nächsten 20 Jahre mit dir.
Wunderbar.
Oder?
Der Uli.
Der Uli.
Ja.
Und was er eben angedeutet hat, das mit dem Reparieren. Ich würde die kühne Behauptung aufstellen, durch dieses fehlerhafte Reparieren in Ihrer Jugend ist Ihre Karriere als Physiker erst gestartet, weil Ihre Eltern haben das durchgehen lassen. Da haben Sie mal ein Radio auseinandergenommen.
Tja, das war das einzige Radiogerät, das wir damals hatten. War ich ungefähr 6 Jahre alt.
Ja.
Und ich wollte wissen, wie es sein kann, dass da ein Mensch da drin sitzt und raussprechen kann. Ne?
Ja, ja.
Dann habe ich ihn geöffnet. Meine Eltern waren nicht zu Hause. Ne? Habe ich ihn geöffnet und habe also den Menschen nicht gefunden. Ich habe aber was anderes gefunden. Habe entdeckt, dass da ein magisches Bauteil drin ist. Nämlich ein Bauteil, das den Schraubenzieher so anzieht.
Ja, ne? Auch Magnet drin, logischerweise, für den Lautsprecher.
Das war der Magnet vom Lautsprecher, wie wir alle wissen. Ne? Und den habe ich dann rausgebaut. Ne? Und als die Eltern abends nach Hause gekommen sind, habe ich mir gedacht, ja. Mein Vater hat gesagt, naja, das war jetzt keine Meisterleistung, aber auf der anderen Seite, der Bub will was wissen. Der will wissen, was hinter den Dingen steckt. Vielleicht wird mal was aus dem. Und ich finde, das ist ein wunderbarer pädagogischer Ansatz, ja? Dass man nicht sozusagen dafür bestraft will, dass man wissen will, wie die Dinge funktionieren. Und Reparatur, wo ich dann jetzt eben ein Buch auch vor 12 Jahren oder so geschrieben habe, ist ein wunderbarer, niederschwelliger Zugang zur Welterkenntnis.
Und vielleicht wird was aus dem Jungen, möchte ich mal sagen. Sie waren also durchgängig Einserschüler, 0,8 mit Abi, ne? Dann Physik studiert.
Durchgängig nicht, erst in der 5. Klasse.
Na, als es wichtig
war ich
wurde.
Schlecht. Da wäre ich beinahe durchgefallen, weil ich nicht gewusst habe, was Lernen bedeutet. Ich habe in der Volksschule nie was lernen müssen. Mhm. Und plötzlich musste man in Latein Vokabeln auswendig lernen. Das habe ich gar nicht gewusst, was das so richtig ist. Ne?
Marcus et Cornelian horto ambulant.
Ja, so ungefähr. Ne?
So fängt es an.
Aber gut bin ich in Latein dran geworden als der Lehrer. Und es kommt auf diese wunderbaren, tollen Lehrer, die ich hatte, an. Ja? Habe heute noch Kontakt zu meinem Mathematiklehrer, der mir auch das Segeln beigebracht hat und so. Und gut, in Latein bin ich dran geworden, als der Lateinlehrer die Brücke gemacht hat von den De Conjuratio Catilinae, also die Verschwörung des Catilina, haben wir damals gelesen, zu der damaligen Situation, politischen Situation der Bader-Meinhof-Bande. Und dann habe ich das plötzlich
interessiert. Hat das in die Neuzeit über? Das ist interessant.
Und fasziniert.
Da bin ich abgebrochen. Also da bin ich irgendwie verloren gegangen im Lateinischen. Da bin ich
eingestiegen. Da habe ich plötzlich einen Sinn gesehen, warum man Catilina lesen. Also,
ja. Ist super interessant übrigens, die Kultur der Reparatur, das haben Sie eben schon gesagt, das ist das Buch, was Sie geschrieben haben, ist inzwischen in 10, 12 Sprachen übersetzt. In Korea so findet man es auch. Also,
aber ich bin ganz stolz, dass es auf Südkoreanisch übersetzt ist, weil das erste Reparaturcafé in Seoul eröffnet hat. Und als das Fernsehen letztes Jahr da war und mir das gezeigt hat, habe ich gesagt, kann ich nicht lesen, da sind lauter koreanische Schriftzeichen, also ein Bild vom Eingang gezeigt hat. Schauen Sie mal doch genau hin, look closer, haben sie gesagt. Ne? Und dann stand da die Kultur der Reparatur Wolfgang Hecki.
Hecki, weil sie das L und I
L irgendwie verwechselt.
Das kann ja nochmal passieren.
Und das ist aber schon gut, dass diese Reparaturbewegung, die ja sozusagen einen ernsten Hintergrund hat, nicht nur Welterkenntnis für Kinder, dahinter zu schauen, rational denken
Rohstoffe
zu lernen.
Rohstoffe zu sparen natürlich.
Ja, Rohstoffe zu sparen. Wir müssen, bevor wir recyceln, müssen wir mindestens 50% reparieren. Und unsere sozusagen Repair-Bewegung ist ja so eine Grassroot-Bewegung, hat ja auch erreichen können, dass wir zum Beispiel in der EU-Gesetzgebung jetzt ein Recht auf Reparatur haben. Ja.
Dass nicht alles einfach nur kaputt geht.
Ja,
man hat ja manchmal das Gefühl, es geht einfach alles zack nach,
ja,
nach 3 Jahren.
Ja, auch Bevorratung von Ersatzteilen, solche Dinge. Ne? Also es kann einfach nicht, wir haben eine Erde, wissen wir alle, und die Erdkruste ist sehr dünn. Und alle Elemente, die wir da benutzen in unserer Technik, in unserem normalen Leben, müssen wir am Ende wieder benutzen. Wir müssen wie die Natur recyceln, und zwar auf molekularer Ebene. Also wir müssen auch die Kultur der Reparatur, das ist ja eine Kulturtechnik, müssen wir von der Natur lernen. Die Natur arbeitet ja in vollkommenen Kreisläufen, braucht nur Energieinput von der Sonne. Aber ansonsten werden Pflanzen wachsen und am Ende werden sie wieder molekular zerlegt, dass wieder neue Pflanzen wachsen können.
Natürlich, ist das alles ein Kreis.
Ja, aber wir haben das vergessen
in der Wegwerfgesellschaft. Aber nicht alle. In Seoul gibt es ein Reparaturcafé,
aber in
Norddeutschland haben wir
sowas. Ja, in ganz Deutschland gibt es mehr als 1000
mittlerweile. Pass auf, reparieren kann eine Leidenschaft sein, reparieren kann aber auch helfen. Carlotta Smock hat etwas in Dummersdorf entdeckt.
So einen wie ihn gibt es oft. Relativ neu, aber mit Makel. Er hier lässt sich nicht mehr laden. Fast wäre er vergessen oder entsorgt worden. Knapp 900.000 Tonnen Elektroschrott fielen 2022 in Deutschland an. Für ihn hier gibt's aber Hoffnung. Und zwar im kleinen Dummersdorf nahe Rostock. Hier im Repair-Café des Mehrgenerationenhauses gilt für die Ehrenamtlichen: Sie reparieren alles, was man tragen kann. Los geht's mit dem ersten Check.
Ja, wir schauen gerne auf das Gehäuse. Manchmal sind ja doch Risse vielleicht runtergefallen. Ein zweiter Punkt sind Scharniere. Brechen gerne mal aus. Oder was auch manchmal vorkommt, dass die Tasten abfallen. Man kann vieles reparieren, aber es ist gut, erstmal im Vorfeld das zu wissen.
Jörn Warnow und seine HelferInnen sind alle zwischen 60 und 70 Jahren alt. Sie basteln, nähen und löten. Jörn kennt sich besonders gut mit Elektrogeräten aus. Vor etwa einem Jahr hat er das Repair Café eröffnet. Seitdem wurden auch immer wieder Handys und Laptops abgegeben.
Da blieb dann nur die Suche nach Möglichkeiten. Da bin ich dann auf Lepto gestoßen. Hat mir gleich sehr gefallen, weil das sehr transparent dort funktioniert. Von der Spende bis zum Ankunftsort dort.
Lepto ist ein gemeinnütziges internationales Projekt. Nicht mehr genutzte Laptops und Tablets gelangen CO2-neutral an Schulen weltweit. Gespendet werden die Geräte in über 200 Annahmestellen in Deutschland. So auch im Repair Café in Dummersdorf. Bei unserem Laptop liegt die Lösung viel näher als gedacht. Ein neues Kabel muss her. Der Test.
Es funktioniert.
Sobald ein Laptop bei Jörn fertig ist, geht er auf die Reise. Jörn schickt Laptops wie unseren zuerst nach Mülheim an der Ruhr, dem Hauptsitz des Vereins in Deutschland. Hier werden sie mit dem Betriebssystem Linux und einer Lernsoftware bespielt. Der Vorsitzende Ralf Hamm kümmert sich um den Versand ins In- und Ausland, denn Bedarf ist da.
Der ist riesig, aber wir wollen keinen ausschließen. Also wir bemühen uns wirklich, jede Schule, jedes Projekt, das sich an uns wendet, zu berücksichtigen. Es müssen formal bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.
Von Mülheim, aber auch anderen Sammelstellen aus, werden die Geräte in die ganze Welt geschickt. Zum Beispiel nach Indien. Hier lernte Satyajit Odikari als Student selbst mit einem Laptop von Lepto. Inzwischen unterrichtet er SchülerInnen. Den Stoff brachte er sich mit den Laptops teils selbst bei.
Wir konnten uns in unseren wildesten Träumen nicht vorstellen, dass wir hier in den Sundarbans diese Unterstützung bekommen würden. Die Schüler und Schülerinnen, die mit dem Stoff hinterherhingen, können ihn jetzt endlich nachholen.
Der Lepto-Laptop war der erste im Dorf. Wer davor mehr Lerninhalte wollte, der musste 1,5 Stunden reisen und 2 Flüsse überqueren. Eine lange Reise. Die haben auch die Laptops hinter sich. Für Jörn fast unvorstellbar, dass auch seine Geräte teils so weit weg landen.
Eine innerliche, unheimliche Freude. Sowas. Ja, dass man so seinen Teil auch beitragen kann. Ne? Mit einem Gerät, was irgendwo sonst im Schrank rumgelegen hätte. Oder schlimmstenfalls weggeschmissen worden wäre. Deswegen freue ich mich über jedes Gerät, was abgegeben wird.
Auch die kaputten. Denn Jörn gibt sein Bestes, sie zu reparieren.
Ja, aus 2 kaputten kann man ja möglicherweise ein heiles wieder machen. Übrigens, Professor Heckel, in München Reparaturcafé, auch Pate. Passt natürlich hervorragend. Professor Heckel, jetzt haben wir eben dieses Haptische gesehen. Dann das Deutsche Museum, wo man viele Dinge, technische Dinge anfassen kann, ausprobieren kann. Das ist das eine. Jetzt gibt es auf der anderen Seite aber auch sowas wie Social Media. Es gibt das Digitale. Wie wird sich Technik auch im Deutschen Museum, wie wird sich das entwickeln?
Wir haben jetzt zum Beispiel eine KI-gesteuerte Ausstellung. Da ist ein Avatar, der erklärt Ihnen die Ausstellungsgegenstände. Immer noch mit einem Explainer, mit einem Menschen mit dabei. Aber Sie können der KI natürlich Fragen stellen. Was ist dieses Modell eines Fusionskraftwerks? Wann kommt das? Wie funktioniert das? Und die Antworten kriegen Sie über eine eigene KI, die an ChatGPT, also ein generatives Sprachmodell, angelehnt ist. Ja. Und das ist eine der Richtungen, die es gehen wird, dass wir viel mehr Input bekommen von generativen Sprachmodellen. Auch in der Museumspädagogik und Museumsdidaktik. Aber am Ende des Tages ist es so wichtig, dass es Orte gibt, wo Menschen haptisch, physisch zusammenkommen.
Es muss ja auch erstmal jemand geben, vor der künstlichen Intelligenz, muss es ja erstmal jemand geben, der sich das ausdenkt, damit KI davon überhaupt erfährt.
Ja, freilich. Und man muss KI auch trainieren. Ja. Also ich habe das ja auch gemacht. Ich bin ja Künstler auch, nicht? Und da habe ich eine KI trainiert erst. Und zwar mit meinem Gefühl, das ich habe, wenn ich Musik höre.
Das ist ein interessantes Projekt, da zeigen wir Ihnen mal. Das sind Werke von Professor Heckel. So, da denkt man zunächst,
Street
was
Fighting
ist das?
Man.
Street Fighting Man, ein Song.
Stones.
Das hier?
Das ist Bolero.
Ja.
Maurice Ravel. Das ist Phantom of the Opera. Das war das erste, das versteigert wurde. Leonard Cohen, Hallelujah.
So,
The Beatles.
The Beatles.
All You Need Is Love.
So, und jetzt ist die Frage, da sagen Sie, ich mache mit KI, kann ich meine Gefühle bei den Songs in der Art und Weise ausdrücken?
Ja, das hat ja Kandinsky schon gemacht. Ne? Das war ja einer der ersten Synästheten, die ihr Gefühl übersetzt haben in Gemälde. Gefühl, wenn sie Musik gehört haben.
Und das ist jetzt quasi das neue Level, dass Sie sagen, das Gefühl wird durch KI?
Ich habe eine KI programmiert, geschrieben selbst und trainiert meinem Gefühl. So kann ich jede Partitur meine KI jetzt fragen, was fühlt der Heckel dabei?
Das lassen wir wirken auf uns, weil ich muss noch einen Beitrag, möchte ich gerne noch zeigen, und sonst läuft uns die Zeit davon. Ich muss es ein bisschen wirken lassen, weil ich finde es interessant, vor allem, weil Sie das eben aus der Vergangenheit...
Sie können es auf meiner Homepage ja nachlesen.
So, natürlich. Und für Sie zu Hause gilt das gleich natürlich auch. Jetzt schauen wir uns noch mal an, Technik zum Anfassen. Physikalische Phänomene verstehen. Sowas gibt es auch in Niedersachsen. Andreas Moll nimmt Sie mit ins Pheno nach Wolfsburg.
Phänomenal. So ein Tag im Pheno Wolfsburg, einem der größten Science Center in Deutschland. Eine bunte, lodernde, zischende Welt auf 9000 Quadratmetern. Phänomene hautnah erlebbar gemacht.
Das Staunen ist am Anfang. Das ist der Anfang von allem. Aus dem Staunen entsteht Neugier. Wie hier zum Beispiel bei den farbigen Schatten. Warum habe ich hier so viele verschiedene Farben? Was passiert eigentlich, wenn ich meine Brille dahin halte? Das ist der Moment, wo ich anfange zu staunen, das ist der Moment, wo ich wissen will.
Es ist eine Mischung aus Kunst und Naturwissenschaft, die einen hier catcht. Pheno-Mitarbeiterin Katharina Schmidt macht eisige Experimente, die blubbern und verwundern sollen.
Wir haben hier das Exponat Icy Bodies und wir sehen hier, wie kleine Trockeneisstückchen auf warmes Wasser treffen. Dabei entsteht durch den sogenannten Leidenfrost-Effekt eine dünne Gasschicht, was dazu führt, dass das Trockeneis hier über diese Wasseroberfläche quasi schwebt. Ich bin selbst Naturwissenschaftlerin und freue mich hier sehr, Leuten und besonders auch Kindern die Möglichkeit zu geben, Naturwissenschaften erfahren zu können.
Kurator Dominik Essing zeigt eine Illusion. Er wird anscheinend immer kleiner in diesem Raum. Groß ist der Aufwand, der dahinter steckt.
Das ist ja ein total verzogener Raum. Der passt eigentlich sehr gut hier ins Gebäude, weil das Gebäude auch nicht so gerade und viereckig ist, wie man das sonst vielleicht hat, sondern ist total verzogen und modelliert. Den Raum haben wir jetzt hier komplett neu aufgebaut. Der bekommt jetzt noch so eine Art Karo-Muster im Hintergrund und dann kann man diese Größen wirklich sehr gut miteinander vergleichen.
Auch hinter den Kulissen wird fleißig gearbeitet. Roboter Smarty und andere Ausstellungsstücke werden aufbereitet und digitalisiert. Im laufenden Betrieb von rund 100 Mitarbeitern.
Der Aufwand ist natürlich sehr groß, wenn wir 300 Stationen am Laufen halten wollen. Wir haben einerseits die Wartung, dass so Nachlegeteile da sind. Wir haben Reparaturen, die täglich stattfinden müssen. Wir haben jetzt mit der Überarbeitung der gesamten Ausstellung auch eine Logistik in dem Sinne, dass wir ganze Ausstellungsbereiche aus der Ausstellung rausnehmen, die überarbeiten, wieder reinstellen. Das heißt, das ist so ein bisschen wie Tetris spielen. Man nimmt an der einen Seite was raus und schiebt es dann da wieder rein.
Auch in der Holzwerkstatt wird an den Kulissen gefeilt. Das Ausstellungsstück, der Spaghetti-Esser, hat gerade keinen Appetit mehr. Pheno-Mitarbeiterin Katharina Böker verpasst ihm quasi ein Update.
Das ist ein mechanisches Kunstwerk, so gesehen, was einfach mal aufgearbeitet worden ist. Beim ganzen Mechanismus, Getriebe, dass es läuft, wurden Teile ausgetauscht. Der Riemen hier vorne wurde auch erneuert. Meine Aufgabe ist es jetzt halt, den Feinschliff noch zu machen.
Der Spaghetti-Esser ist eines von mehr als 300 Mitmachexponaten aus Naturwissenschaft und Technik. Wo kommen die alle her? Wie und wovon lassen sich Museumsmacher wie Dominik Essing inspirieren?
Für so Exponate recherchieren wir dann weltweit eigentlich in anderen Science-Centern. Das heißt, wir holen uns ja Anregungen und Ideen, was andere Leute schon entwickelt haben, entwickeln das weiter, wandeln das um, dass das für uns passt, dass es interaktiv ist.
Und dieses Jahr ist ein besonderes für das Pheno.
Wir werden dieses Jahr 20 Jahre alt. Viele der Exponate, die wir haben, sind sogar noch aus der Erstausstattung und sind dementsprechend auch 20 Jahre alt. Und die müssen erneuert werden, die müssen verbessert werden, die müssen moderner werden. Und da machen wir in diesem Jahr das, was wir normalerweise in 4 bis 5 Jahren machen, in einem Jahr.
Und das kann sich wirklich sehen lassen.
Ja, schöne Grüße an die Kollegen vom Pheno. Science Center, Museum, das Deutsche Museum, ist noch etwas anders orientiert. Da sind ja auch technische Entwicklungen geschichtlich dokumentiert. Da gibt es ja Erfolge und Misserfolge. Jetzt sind gerade viel, auch in der Altenpflege, Roboter ein Thema, haben wir eben gerade auch gesagt. Was glauben Sie, wird das ein Erfolg, ein technischer oder ein Misserfolg?
Also ich denke, es muss ein Erfolg werden, denn wenn man sich die Pflegenotsituation ansieht in Deutschland, aber auch anderswo, dann werden wir nicht umhin kommen, Hilfskräfte, die aus Maschinen bestehen, einzusetzen. Also stellen Sie sich einfach vor, einen Patienten aus dem Bett zu heben. Ist eine wahnsinnig schwere Arbeit für Pflegerinnen und Pfleger. Das machen Roboter viel besser, viel einfacher, werden nicht müde. Oder nachts, wenn rausgeklingelt wird, ein Glas Wasser bringen und solche Dinge. Ich bin der Präsident der Freunde der Geriatronik, eine Initiative der TU München in Garmisch-Partenkirchen, wo wir eben so einen Pflegeroboter mitentwickeln.
Ich danke Ihnen herzlich. Den letzten Satz haben wir noch mitgenommen. Jetzt sind wir am Ende unserer Sendung. Morgen kommt unser Freund Jared Dibaba und erzählt im Rahmen seiner Dorfgeschichten von Pommerby. Und wenn Sie mal Zeit haben und Lust haben, Deutsches Museum in München. Ich danke Ihnen, dass Sie unser Gast waren. Dankeschön.
Gerne.
Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen. Tschüss.